have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio Verbund. In dieser Ausgabe haben wir uns drei große Themen vorgenommen. Einerseits Rechercheergebnisse in Bezug auf den Nazi-Angriff auf Connewitz im letzten Jahr. Andererseits ideologische Ausrichtung und Strategie der AfD in Sachsen-Anhalt und letztlich die Mobilisierung gegen einen Nazi-Aufmarsch in Weimar am kommenden Wochenende. Los geht's. In Sachen Recherche gibt es etwas zu vermelden. Einige Antifa-Aktivisten haben sich offensichtlich akribische Mühe gegeben, Informationen über die Neonazis zusammenzutragen, die im letzten Jahr im Januar am Angriff auf Szenegeschäfte in Leipzig-Konnewitz beteiligt waren. Am 11. Januar 2016 hatten etwa 200 Neonazis und Hooligans in Konnewitz Scheiben von Geschäften eingeschmissen und randaliert, einige Scherben hinterlassen. Auf der Seite le1101.noblogs.org sind nun Porträtfotos von ihnen gesammelt und dazu gibt es Informationen über den Wohnort der Angreifer und die Strukturen, aus denen sie kommen. Das Gesamtbild, das sich dabei ergibt, ist nicht unbedingt neu, aber durchaus bemerkenswert. Die militante Neonazi-Szene speist sich aus einer Vernetzung zwischen freier Kameradschaftsszene, NPD und JN und Fußballszene. Dazu kommt eine feste Verankerung in diversen Kampfsportclubs und vereinzelt auch in Motorradclubs. Die meisten der an dem Angriff Beteiligten kommen aus Dresden und Leipzig und dem jeweiligen Umland. Dementsprechend rekrutieren sie sich aus den Fanszenen von Lok Leipzig und Dynamo Dresden. Die Recherche zeigt aber auch die gute Vernetzung. Einige der Beteiligten kommen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, zum Teil sogar auch aus Berlin. Angesichts dessen sollte man die Mobilisierungsfähigkeit militanter Neonazis nicht unterschätzen. Was bei der Herkunft der Angreifer ins Auge fällt, sind die Namen der Städte, die in den letzten Jahren mit rassistischen Ausschreitungen Schlagzeilen gemacht hatten, etwa Freital und Heidenau. Was weiterhin auffällt, ist die große Altersspanne, die hier mobilisiert wurde. Der jüngste der Angreifer ist gerade mal 17 Jahre alt, das heißt, zum Tatzeitpunkt war er 16, der älteste von ihnen ist 45 Jahre alt. Die meisten von ihnen sind Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alt. Unabhängig davon, dass die Gesichter der Beteiligten des Angriffs auf Konnewitz nun öffentlich sind, dass jeder sehen kann, was zweifelsohne nützlich ist. Unabhängig davon, die Zusammenstellung auf dem Blog gibt einen guten Überblick über die derzeitige Zusammensetzung der militanten Neonazi-Szene. Dabei sei ein letzter Umstand hervorgehoben, die meisten von ihnen kommen aus dem ländlichen Raum. Bekanntermaßen sind das Gegenden, in denen die antifaschistische Organisation schwach ist. Und das sollte in unseren strategischen Überlegungen doch eine Rolle spielen.
Linksextreme Lumpen sollen und müssen von deutschen Hochschulen verbannt und statt einem Studiumsplatz lieber praktischer Arbeit zugeführt werden. Nehmen Sie die linksextreme Bedrohung ernst und beteiligen Sie sich an allen möglichen Maßnahmen, um diese Wucherung am deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden.
Das, was ihr da eben gehört habt, das war kein historisches Dokument, keine Propagandaansprache der 30er Jahre, keine Übertragung aus dem Volksempfänger. Das, was ihr hier gehört habt, das war eine Rede, die in der letzten Woche im Landtag von Sachsen-Anhalt gehalten wurde. Ein Ausschnitt aus einer Rede von André Poggenburg, dem Fraktionsvorsitzenden der Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt. Ihr hört David Biegrich vom Miteinander e.V. mit einer Einschätzung dieser Rede.
Das war eine kalkulierte Provokation, in der ganz offen mit einer Begrifflichkeit operiert wird, wie sie aus der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik beziehungsweise aus der Euthanasie-Propaganda der völkischen Bewegung kommt. Und ich glaube, dass diese Begrifflichkeiten nicht ohne Absicht eingesetzt werden. Das ist immer so eine Art Testfall. Das Parlament ist für die AfD eben auch eine Tribüne auszuprobieren, wie weit kann man denn gehen? Gibt es sowas wie eine diskursive Grenzsetzung oder gibt es nur Empörung? Gibt es eine inhaltliche Auseinandersetzung? Das sind alles so Dinge, die die AfD austestet. Das scheint mir das eine zu sein. Das andere ist, wenn man die Rede von Poggenburg sich anhört und die sich ja in zeitlicher Nähe zu der Rede befindet, die Björn Höcke in Dresden gehalten hat, dann hat man hier den Eindruck, wir haben hier einen Fraktionsvorsitzenden, der will dem Thüringer Björn Höcke in nichts nachstehen und sehnt sich nach nichts mehr als die gleiche bundesweite Aufmerksamkeit, die Björn Höcke erfährt, wenn er eine Rede hält.
Das, was André Poggenburg am letzten Freitag im Landtag gesagt hat, das war sicherlich eine strategische Provokation, aber die Wortwahl war bestimmt nicht nur strategisch. André Poggenburg hat hier ganz sicher auch einfach ausgesprochen, was er tatsächlich denkt. Er will linksextreme Studenten einer seines Erachtens nützlichen Tätigkeit zuführen. Poggenburg zeigt sich hier als Befürworter von Arbeitszwangsmaßnahmen für politische Gegner.
Es ist ja interessant, André Poggenburg hat ja nicht Arbeitslager gefordert, sondern er sagt, man sollte diese in Rede stehenden Personen einer sinnvollen Tätigkeit so sinngemäß zuführen. Und das heißt, er eröffnet einen Assoziationsraum, aus dem alle Zuhörenden schließen können, er fordere Arbeitslager. Er hat es aber nicht gefordert. Und das ist so etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen für die Funktionsweise von rechten Argumentationsmustern, sowohl bei den Höcke-Reden als auch bei den Reden, die Poggenburg hält, spielt immer so etwas eine Rolle, dass die Redner jeweils sich darauf zurückziehen, dass sie einen Tanz vollführen auf der scharfen Klinge der Begriffe, die sie benutzen.
Poggenburg hat außerdem die anderen Abgeordneten dazu aufgefordert, mitzuhelfen, den deutschen Volkskörper von der Wucherung des Linksextremismus zu befreien. Es wird hier deutlich, Politik ist für so einen kein Vermittlungsverhältnis, in dem Interessen und/oder Argumente eine Rolle spielen, sondern für den ist Politik eine als Körper gedachte homogene Einheit, von der Abweichungen gegebenenfalls entfernt werden müssen. Es kann jeder wissen, solches Denken zielt letztlich auf die Vernichtung politischer Gegner.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Abgeordneten, die nach André Poggenburg gesprochen haben, einen Kontext herbeiziehen, der evident ist. Diese Sprache vom Volkskörper und den Wucherungen, das ist die Sprache der Euthanasie. Und das hätte man auch so sagen müssen. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, die Empörung anzuschmeißen, sondern man muss die Kontexte erklären, wieder und wieder erklären. Was anderes bleibt auch nicht übrig, weil alles, was diskutiert wird über die Frage Ausschluss vom Diskurs oder wie auch immer, diese Züge sind ja abgefahren. Dieser Diskurs findet ja nicht irgendwo in einem Kneipenhinterzimmer statt, wo sich ältere Herren nach 10 Bier rassistische Witze erzählen, sondern er findet mitten in der Gesellschaft statt. Das heißt, die Diskussion muss ganz anders geführt werden, wie nämlich in die Richtung zu fragen, wie kann man denn die Reichweite von solchen Diskursangeboten und solchen Begriffssetzungen, wie kann man der Grenzen setzen?
Die Empfehlung von Arbeitszwangsmaßnahmen für politische Gegner und die Rede von Wucherung am deutschen Volkskörper, das macht klar, was man von der AfD zu erwarten hat. Es ist ein völkischer Nationalismus, der als Feind jedes sozialen Fortschritts und jedes Gedankens von Solidarität gelten muss. Niemand kann später sagen, er hätte es nicht besser gewusst. Man ist aber auch nicht fertig, wenn man den menschenfeindlichen Charakter der AfD auch an dieser Rede einmal mehr erkannt hat. Die Erkenntnis zwingt dazu, ins gesellschaftliche Gemenge zu gehen und der AfD und anderen Menschenfeinden auf allen Ebenen entgegenzutreten. Am kommenden Samstag, am 11. Februar, soll in Weimar in Thüringen ein Neonazi-Aufmarsch stattfinden. Das sogenannte Gedenkbündnis Weimar ruft dazu einem Trauermarsch auf, um an die Bombardierung Weimars durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Es geht also darum, deutsche Städte als Opfer des Zweiten Weltkrieges darzustellen und mit solcherlei Geschichtsrevisionismus am Mythos der deutschen Volksgemeinschaft zu stricken. Hinter dem Gedenkbündnis steckt maßgeblich der stadtbekannte Neonazi Michael Fischer. Ein Mitglied der antifaschistischen Koordination Weimar berichtet vom Hintergrund dieses Gedenkmarsches.
Erstmal muss man sagen, dass Michael Fischer ja nicht nur stadtbekannter, sondern auch regional bekannter Neonazi ist aus dem Weimarer Umland. Und er meldet halt dieses Jahr zum 6. Mal den Trauermarsch an. Ist aber daneben auch durch ziemlich aggressives Verhalten auf Demos aufgefallen, hat da verschiedene Geschichten zu Körperverletzungen an Jugendlichen gibt es da an ihn und ist zudem auch sehr gut vernetzt, das muss man auch sagen. Also er hat Connections nach Dortmund, Berlin, kommt aus diesem freie Kräfteumfeld und war auch bei der Weiße Wölfe Terror Crew mit am Start, die er letztes Jahr verboten wurde. Genau, und was vielleicht für alle ganz interessant ist, dass er eben auch im Orga-Team für den 1. Mai mit dabei ist. Und mittlerweile ist er ja sozusagen politisch organisiert bei Die Rechte Thüringen. Zu Demos in Weimar würde ich ja erstmal sagen, dass eigentlich diese ganze Demo-Geschichte nicht erst mit dem Trauermarsch kam, sondern dass es eine gewisse Kontinuität seit 2000 gibt, wo unter anderem auch Ralf Wohlleben Anmelder und auch Redner war. Also das ist nicht erst seit Fischer so. Und wie sich das dieses Jahr im Februar verändert hat, man kann sagen, dass sich zum einen die Route wieder verlängert hat. Das hat sich irgendwie schon in den letzten Jahren gezeigt, dass es irgendwie immer ein bisschen länger geworden ist. Dieses Jahr hat sich das Ganze auch noch verlagert, mehr in die Innenstadt. Also letztes Jahr eher so in der Bahnhofsregion und dieses Jahr halt wirklich startend vom Goetheplatz. Und eine weitere Entwicklung, die man so beobachten kann, ist eine wachsende Teilnehmerzahl. Obwohl man das dieses Jahr abwarten muss, weil es eben nicht so die große Mobi gab. Zumindest haben wir das nicht so mitbekommen.
Weimar wurde an drei Tagen bombardiert, am 9. und 27. Februar sowie am 10. März 1945. Dabei wurden tatsächlich Teile der Innenstadt demoliert. Insgesamt kamen etwa 1200 Menschen ums Leben. Bei den Bombardierungen sind außerdem 600 Buchenwald-Häftlinge ums Leben gekommen, denen die Nazis den Zugang zu Luftschutzbunkern verweigert hatten. Wenn am kommenden Wochenende Neonazis Weimar als Opferstadt stilisieren wollen, so ist darauf hinzuweisen, auch die Bombardierung Weimars war eine Reaktion auf den Vernichtungskrieg, mit dem die Deutschen ganz Europa überzogen haben. Der Krieg ging von den Deutschen aus, wurde von der Mehrzahl der Deutschen mitgetragen und er kam 1945 nach Deutschland zurück. Weimar war keineswegs eine unschuldige Stadt. Die Weimarer lebten in nächster Nähe zum Konzentrationslager Buchenwald. Jeder hat von der Existenz dieses Lagers wissen können. Buchenwald konnte nur durch die logistische Unterstützung durch Weimarer Betriebe bestehen, wie andersrum Weimarer Betriebe von Zwangsarbeitern aus Buchenwald profitiert haben. Weiterhin gab es strategisch gute Gründe, Weimar zu bombardieren. In Weimar wurde für die Rüstung produziert, etwa in den Güstlow-Werken bei Weimar oder im Deutschen Nationaltheater, das im Weltkrieg zu einem Rüstungsbetrieb umfunktioniert worden war. Gute Gründe also, den Geschichtsrevisionismus der Neonazis am kommenden Samstag in Weimar zu stören. Stellt sich die Frage, mit wem da auf Nazi-Seite zu rechnen sein wird.
Also man kann auf der einen Seite wieder sagen, es werden erstmal wieder Leute aus Weimar kommen. Kann man vielleicht so mit 30, 40 Leuten haben sie dann rechnen, die jetzt so aus dem Weimarer Outback dahergekrochen kommen. Der Rest kommt wirklich von außerhalb. Also es gibt eine gewisse Prominenz, wenn man davon reden will. Man hat David Köckert, Alexander Kort aus Leipzig und letztes Jahr war als Rednerin auch die Gesine Schrader aus Berlin da. Und auch die Teilnehmer sind also nicht nur aus Thüringen, sondern kommen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin, Köln, Zweibrücken. Also es ist nicht so, dass es wirklich nur ein Szenetreff ist, der thüringenweit ist, sondern die Reichweite ist deutlich höher. Was wir auch noch beobachtet haben, ist eben auch, dass junge Leute aus dem Weimarer Land mobilisiert werden, also aus Abreuder, anderen Dörfern, ja, genau.
In Weimar ruft unter anderem das Bürgerbündnis gegen Rechts zu Protesten auf. Das Bündnis hat zahlreiche Kundgebungen in Weimar angemeldet, die als Anlaufpunkte genutzt werden können. Die antifaschistische Koordination Weimar ruft aber auch zu einer eigenen Demonstration am Vortag auf. Unter dem Titel Organize wird am Freitagabend am Bahnhof eine Antifa-Demo beginnen. In ihrem Aufruf formuliert die antifaschistische Koordination Weimar auch eine Kritik an den Protesten des Bürgerbündnisses. Sie kritisieren eine Standortlogik, die sich oft in bürgerlichen Protesten ausdrückt, und der Aufruf positioniert sich gegen selbstzufriedene Protestrituale. Die AKW formuliert eine Kritik, die den Neonazismus als Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Konstellation begreift. In diesem Sinne hat die Kritik der AKW auch eine sozialkritische Stoßrichtung, die auch auf soziale Ungleichheit in Weimar bezogen ist.
Also es ist ja allgemein bekannt, dass es irgendwie soziale Ungleichheit in Städten gibt und dass sich das halt auch in Städteplanung und sowas wiedergibt. In Großstädten mag das auf jeden Fall größer sein und da sind eventuell auch die Probleme größer, was dann Chancenungleichheit und Perspektivlosigkeit angeht. Allerdings zeigt sich das Problem in Weimar auch so im Kleinen. Also wir haben halt diese Innenstadt, die halt so die Kulturstadt präsentiert, aber dann halt wirklich Viertel wie Weimar West und Weimar Nord, über die man halt nicht so gern spricht, die da gern mal ausgeklammert werden. Woran man das vielleicht festmachen kann, dass es das irgendwie gibt, ist halt auch, dass es eben diese Kulturveranstaltungen gibt, Theater, Konzerte, privilegierte Events, und Veranstaltungen wie zum Beispiel das jährliche Spiegelzelt, was halt wirklich eher so auf das Kulturbürgertum zugeschnitten ist und was eventuell zumindest nicht offensichtlich, aber schon andere Leute ausgrenzt. Unter anderem gibt es da jetzt auch diesen Weimar Freiheit Leben Clip, der halt jetzt im Zuge der Diskussion über die Kreisfreiheit rausgebracht wurde, wo halt Weimar auch als weltoffen, kulturell stark und sonst was präsentiert wird, aber die eigentlichen Probleme der Stadt, die so auf jeden Fall existieren, ausgeklammert werden.
Nach Ansicht der antifaschistischen Koordination Weimar spiegelt sich eine solche soziale Distinktion auch im bürgerlichen Antifaschismus wider. Etwa, wenn dieser ein Bild von Neonazis zeichnet, in dem diese ausschließlich als ungebildete Prolls erscheinen. Antifaschismus als Abgrenzung nach unten. Wenn es dem Bürgerbündnis darum geht, die Innenstadt Weimars vor den Neonazis zu schützen, dann reproduziert sich darin auch die sozialhierarchische Trennung von hochkultureller Innenstadt und dem Ghetto Weimar West. Ein linksradikaler Antifaschismus muss anders sein, muss tiefer gehen. Dafür ist es auch notwendig, sich zu organisieren. Und deswegen ruft AKW unter dem Titel Organize zur Antifa-Demo auf. Diese Demo findet am kommenden Freitag ab 17.30 Uhr am Hauptbahnhof in Weimar statt. Alle weiteren Infos dazu und auch zu den Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch am Samstag finden sich unter akweimar.blogsport.de. Alles klein und zusammengeschrieben, akweimar.blogsport.de. Ja, und das war's dann auch mit den Antifa-News auf Radio Korax. Die könnt ihr hören an jeden Donnerstag an den drei Tagsüber-Magazinen auf Radio Korax und morgens und mittags auch beim Pi-Radio-Verbund nachzuhören, aber auch unter freie-radios.net. Ich sag bis nächste Woche.